Medien, Vielfalt, Thüringen. Ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt.
Herzlich willkommen zur 5. Folge unserer Podcast-Reihe, die die TLM anlässlich des 30. Geburtstags auflegt. In lockerer Streuung wollen wir in den nächsten Monaten viele aktuelle Medienthemen anreißen und mit Expertinnen und Experten diskutieren. Heute ist es mir eine große Freude, mit Dr. Marc-Jan Eumann über aktuelle Schwerpunkte und Entwicklungen im Jugendmedienschutz zu sprechen. Mein Name ist Kirsten Kramer. Für alle die, die Dr. Eumann nicht kennen, werde ich ihn kurz vorstellen. Er war von 2010 bis 2017 in Nordrhein-Westfalen in der Staatskanzlei Staatssekretär für Europa und Medien. Er war auch im Landtag von Nordrhein-Westfalen und zwar davor. Danach wurde er ganz zum Schluss nämlich Direktor der Landesmedienanstalt in Rheinland-Pfalz und das ist er bis heute. Er ist verheiratet und Vater von 3 Töchtern. Das, was ich jetzt alles zwischen dem letzten und vorletzten Punkt weggelassen habe, werden wir zumindest in Teilen gleich noch besprechen, denn er schreibt sehr viel, er ist Historiker, er beschäftigt sich intensiv mit politischen Themen, er ist der SPD verbunden und gehört zu den führenden Medienpolitikern im Land. Herr Eumann, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Frau Kramer, danke für die Gelegenheit.
Wir wollen uns heute unterhalten über Jugendmedienschutz auf den Punkt gebracht. Auf den Punkt gebracht schon deshalb, weil wir nur 20 Minuten Zeit haben. Und wir wollen über technische, praktische und internationale Aspekte reden. Aber vielleicht fangen wir mal ein bisschen seichter an, bevor wir mit den ganz harten Themen loslegen. Was interessiert Sie mit Ihrer Biografie denn so an Medien und an Journalismus? Und wie verbinden Sie das mit Ihrem politischen Interesse?
Es gibt einen untrennbaren Zusammenhang zwischen dem Funktionieren einer Demokratie und dem Funktionieren bei der Herstellung von Öffentlichkeit. Demokratie ohne Öffentlichkeit geht nicht. Und JournalistInnen sind die HandwerkerInnen, wenn es um die Herstellung von Öffentlichkeit geht. Und deswegen hat mich dieses Spannungsverhältnis zwischen Medien und Politik immer interessiert. Und ich bin in meinem Leben immer sozusagen zwischen den Seiten gewechselt. Ich habe begonnen als Journalist und bin dann irgendwann Lebensabschnittspolitiker geworden. Und jetzt bin ich wieder etwas stärker in den Medienbereich gerutscht in meiner Aufgabe als Direktor der Medienanstalt in Rheinland-Pfalz. Liegt gar nicht weit auseinander.
Sie sind ja auch ein überzeugter Europäer. Das macht sich natürlich von Rheinland-Pfalz besonders gut. Sehen Sie die europäische Medienpolitik mit einem lachenden oder mit einem kritischen Auge?
Die Frage ist natürlich, gibt es die europäische Medienpolitik? Es gibt AkteurInnen in Europa, die sich mit Medienpolitik beschäftigen. Das gilt sowohl für das Europäische Parlament als auch für die Kommission. Und natürlich gibt es, und das ist ja Teil auch unseres täglichen Arbeitens durch die Konvergenz zunehmend Überschneidungen, während früher immer bestimmte Aufgaben sehr klar abzugrenzen waren. Also wenn es um die Verwirklichung des Binnenmarktes geht auf der einen Seite und auf der anderen Seite um das Kulturgut Medien, dann war das sozusagen in der analogen Welt relativ leicht. Jetzt vermischen sich die Dinge und wir stellen sozusagen auf allen Ebenen Grenzüberschreitungen fest. Und zumindest ist sozusagen mein kritisches Auge auf den europäischen Prozess, auch gerade mit Blick auf die jetzt angekündigten neuesten gesetzlichen Initiativen der Kommission, dass ich den Eindruck habe, dass die AkteurInnen in Europa gerne sozusagen sich Themen ermächtigen, für die andere zuständig sind. Andere heißt in diesem Fall in der Republik Deutschland die Länder. Das Phänomen kennen die Länder allerdings auch schon vom Verhalten des Bundes, der, auch das ist meine Beobachtung, zunehmend sich Themen greift, die in die Kompetenz der Länder gehören. Ich sage jetzt nicht, dass man Dinge nicht auch ändern kann. Es gibt immer Kompetenzverschiebungen, Verlagerungen. Für mich ist entscheidend in diesem Prozess, wer kann die Aufgabe am besten erledigen. Und ich habe zurzeit gar keinen Anlass daran zu zweifeln, dass die Länder und die dann abgeleiteten Institutionen wie die Medienanstalten aktuell die besten PartnerInnen sind, um medienpolitische Vorgaben zu erfüllen.
Damit sind wir ja schon mittendrin in unserem eigentlichen Tätigkeitsfeld und unseren Betätigungsfeldern. Die Medienanstalten haben ja auch eine nicht unerhebliche Entwicklung in den letzten Jahren vollzogen. Wo sehen Sie die thematischen Schwerpunkte? Wie sehen Sie die Entwicklung, die wir da gerade vollziehen?
Tatsächlich sagen, jetzt als Beteiligter und Betroffener, also in doppelter Funktion, natürlich ganz sicher mit einer sehr positiven Perspektive. Das will ich auch gerne begründen, will aber zuvor sagen, dass ich natürlich auch über meine politische Arbeit sowohl als Medienpolitiker im Landtag von Nordrhein-Westfalen als auch über meine Rolle als Vorsitzender der Medien- und Netzpolitischen Kommission beim SPD-Parteivorstand und ganz sicherlich auch in meiner Zeit als Medienstaatssekretär in Nordrhein-Westfalen Medienanstalten sehr gut kenne. Und dann mögen Sie vielleicht auch ableiten, warum mich die Tätigkeit als Direktor einer Medienanstalt interessiert. Das war dann sicherlich keine Entscheidung, von der ich gesagt habe, oh, jetzt gehe ich mal zu einer Institution, von der ich glaube, dass sie weniger wichtig sein wird in den nächsten Jahren. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Und das zeigt sich an vielen Dingen bei unseren gemeinsamen Bemühungen, tatsächlich das Thema Rechtsdurchsetzung im Netz sehr klar zu verfolgen. Beinahe alle Medienanstalten haben Projekte, die sich mit dem Spannungsbogen verfolgen und löschen beschäftigen. Medienkompetenz spielt in Thüringen, spielt in Rheinland-Pfalz eine extrem große Rolle als Profil der Medienanstalt. Und das Thema Medienkompetenz insgesamt sicherlich auch stimuliert durch die vergangenen Monate, hat enorm an Bedeutung gewonnen und und das sowohl im doppelten Sinn, im Kontext mit Bildung ganz sicher auch im Kontext mit dem Zusammenhang zwischen Medienkompetenz und Demokratiekompetenz. Und die Länder honorieren diese Arbeit. Sie haben sie jetzt aktuell bei der Verabschiedung des Medienstaatsvertrags honoriert, denn dort haben die Medienanstalten neue, sehr gewichtige, auch sehr schwierige Fragen und Aufgaben bekommen. Wenn ich an die Intermediäre denke, die Plattformen, vor allem an das Thema journalistische Sorgfalt im Netz.
Das leitet wunderbar den Bogen auch zu dem Thema, zu dem wir uns ja auch verabredet hatten heute. Wir wollen ja auch noch über Jugendmedienschutz reden und Digitalkompetenz im Netz auf der einen Seite, auf der anderen Seite Inhalte, die ja trotz allem alles andere als erbaulich sind. Vielleicht noch ein Wort zuvor. Sie sind seit 2020 Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz, kurz KJM. Die KJM ist ja ein Organ der Landesmedienanstalten. Sie ist die zentrale Instanz für die Bewertung, ob Angebote im privaten Rundfunk und auch im Netz in jugendmedienschutzrechtlichen Ansprüchen denen gerecht werden, ob sie rechtskonform veranstaltet werden. Diese KJM ist besetzt mit 12 Vertretern aus dem Bund, aus den Ländern, aus den Landesmedienanstalten. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Sie sind die Instanz für die Bewertung von jugendmedienschutzrechtlichen Aspekten. Sitzen Sie da den ganzen Tag und schauen hässliches Zeug?
Viele Kolleginnen müssen sehr fürchterliche Bilder sich anschauen. Das gilt auch natürlich für meine Tätigkeit. Es ist aber jetzt nicht so, dass wir sagen, jeden Tag 8 Stunden jugendgefährdendes oder entwicklungsbeeinträchtigendes Material anschauen. Die Aufgabe dieses Sachverständigengremiums, das in der Tat ja für Deutschland einzigartig komponiert sind, weil wir sowohl VertreterInnen der Medienanstalten haben, als auch der obersten Landesjugendbehörden und des Bundes. Dieses Sachverständigengremium beschäftigt sich tatsächlich mit den exemplarischen Fällen und leitet da Maßnahmen ein. Also die Fälle, die für bestimmte Phänomene auch stehen. Sie können sich vorstellen, dass wir einfach sozusagen sonst quantitativ auch enorme Herausforderungen hätten, bei den genauso mit Blick auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen problematischen Inhalte haben wir Prüfausschüsse gebildet, in denen jeweils ein Teil von uns entscheidet. Tatsächlich bemühen wir uns natürlich, unsere vom Gesetzgeber vorgesehene Aufgabe umfassend zu erfüllen. Das ist nicht nur, was die Inhalte, sondern auch, was die Quantität anbelangt, nicht immer leicht zu bewältigen. Wir haben darüber hinaus, und auch das ist sozusagen eine besondere Konstruktion, die der Gesetzgeber uns auferlegt hat, dass das jeweils ausführende Organ nicht die KJM selbst ist, sondern die jeweils zuständige Medienanstalt. Was bedeutet die jeweils zuständige Medienanstalt? Also wenn beispielsweise der Anbieter in Thüringen sitzt, dann entscheidet die KJM als Organ und die Maßnahmen, die sich daraus ableiten, vollzieht dann die zuständige Landesmedienanstalt, also beispielsweise die TLM in Thüringen.
Mhm. Es gibt ja nun auch einen Bereich der KJM-Arbeit, der auf jeden Fall über Ihren Schreibtisch geht. Das sind die Indizierungen. Das sind ja Maßnahmen, die auch in der Öffentlichkeit immer mal wieder eine Rolle spielen unter dem Schlagwort Zensur. Eine Indizierung wird in der Regel sehr negativ konnotiert, wenn sie in der Öffentlichkeit bekannt wird. Können Sie uns mal kurz erklären, was das überhaupt ist und wofür brauchen wir das? Und welche Folgen hat die Indizierung eines Liedes, eines Beitrags?
Also auch wenn es schwerfällt, wir reden, wenn wir über Indizierung im Verhältnis zur Zensur reden, tatsächlich über zwei unterschiedliche Dinge. Denn Zensur bedeutet, dass ich im Vorfeld bereits eine Maßnahme ergreife. Und Zensur findet im Bereich Indizierung nicht statt, sondern die Indizierung ist der Vorgang, der sich ein bereits veröffentlichtes Lied oder ein veröffentlichter Text, das wäre dann bei dem Text die Zuständigkeit des Bundes, handelt sich um ein Telemedium, kommen wir dann in die Zuständigkeit der Länder. Wenn wir sehen, dass dieser Inhalt nach JMSTV nicht in Ordnung ist, dann bewirkt die Indizierung eine Verhinderung der Verbreitung dieses Inhaltes. Das ist sozusagen wirklich ein anderer Sachverhalt und Angebote, die dann indiziert sind, unterliegen eben gesetzlichen Verbreitungs- und Werbebeschränkungen. Und das Ziel ist natürlich klar, dass wir versuchen, dass diese Angebote von Kindern und Jugendlichen üblicherweise nicht wahrgenommen werden können. Und dann ist sozusagen die Indizierung erfolgreich durchlaufen, ist dieses indizierte Angebot, wird in ein Modul eingespeist und die bekannten Programme zur Filterung von Telemedien, die Jugendschutzprogramme verwenden, die werden dann sozusagen, diese indizierten Angebote werden auf eine Blacklist gespielt, sodass sie dann nicht mehr abgerufen können und auch die großen Suchmaschinen, das ist das Ergebnis, übrigens ein ganz wichtiges Feld von Kinder- und Jugendmedienschutz, einer freiwilligen Vereinbarung, die freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Dienste-Anbieter gemacht hat, die hat sich selbst verpflichtet, die Mitglieder dieser freiwilligen Selbstkontrolle, das sind unter anderem SuchmaschinenanbieterInnen, dass dann diese indizierten Angebote nicht mehr in den Trefferlisten auftauchen. Das ist sozusagen der große Unterschied zwischen Zensur und Indizierung. Und natürlich ist es so, dass wir verhindern müssen, dass Angebote, von denen wir meinen, dass sie jugendgefährdend sind, eben üblicherweise Kinder nicht erreichen.
Interessant ist ja, dass wir auf der einen Seite mit der KJM dieses Aufsichtsgremium haben, was vorgefallene Verstöße finden und ahnden soll und muss. Und auf der anderen Seite sieht der Jugendmedienschutzstaatsvertrag ja schon auf Seiten der Anbieter vor, dass sie gewisse Vorkehrungen treffen. Sie haben es eben schon erwähnt, Altersverifikationssysteme, schwieriges Wort, also technische Systeme, die dafür sorgen, dass bestimmte Angebote, die für eine bestimmte Altersgruppe nicht empfehlenswert sind, auch für die nicht auffindbar sind. Können Sie da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen? Die sind ja manchmal sehr in der Kritik, diese Programme. Sie werden vielleicht gar nicht so installiert. Sie sind vielleicht kritisch zu bedienen. Nicht jedes Elternpaar ist bereit oder willens, sie einzusetzen. Warum sind sie trotzdem so wichtig? Und was ist der große Vorteil? Oder wie lässt sich da auch eine Entwicklung vorantreiben?
Eine sehr gute Frage, die nur sehr lang beantwortet werden kann, weil es mir wichtig ist, verschiedene Verantwortungsketten zu benennen. Wir stehen hier ganz generell in einem Verantwortungsdreieck. Unbestritten ist, das sieht auch das Grundgesetz klar vor, die Verantwortung der Erziehungsberechtigten, der Bereich, der von enormer Bedeutung ist. Die zweite Verantwortungskette betrifft die AnbieterInnen. Anbieter sind für ihr Angebot verantwortlich und wenn ihr Angebot problematisch ist. Ich nenne jetzt sozusagen diesen chiffrierten Begriff, um deutlich zu machen, dass es sowohl um jugendgefährdende als auch um entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte, auch um absolut unzulässige Inhalte gehen kann. Also die Verantwortung der AnbieterInnen. Und dann kommt als dritte Verantwortungskette die Gesellschaft ins Spiel, also politische AkteurInnen und auch die KJM. Und in diesem Dreieck der Verantwortung muss man die Dinge austarieren. Und jetzt komme ich sozusagen auf die zweite Ebene. Die zweite Ebene, was können eigentlich Erziehungsberechtigte tun? Und als der Jugendmedienschutzstaatsvertrag Anfang der 2000er Jahre das Licht der Welt erblickt hat, war die Vorstellung vom Netz und den Möglichkeiten des Netzes natürlich noch ganz anders. Und der Gesetzgeber hat auf insbesondere ein System gesetzt, das sagen ein Jugendschutzprogramm, das Erziehungsberechtigte auf einem PC installieren, über das Auslesen von Blacklist und Whitelist, also von Positivlisten und Negativlisten, einen hinreichenden Schutz gewährleistet. Das ist jetzt beinahe 20 Jahre her und es zeigt sich eben, dass sich das Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen in diesen vergangenen 20 Jahren fundamental verändert hat. Wir wissen aus den Jim- und Kim-Studien übrigens auch ja Ergebnisse von Zusammenarbeit von Medienanstalten in Deutschland, in diesem Falle mit dem SWR. Die Jim-Studie und die Kim-Studie werden verantwortet von der Medienanstalt in Baden-Württemberg und der in Rheinland-Pfalz. Aus der aktuellen Jim-Studie 2020 wissen wir, dass 96% der 12- bis 19-Jährigen ein eigenes Smartphone besitzen. Und aus der Kim-Studie wissen wir, dass 42% der 6- bis 13-Jährigen ein Smartphone besitzen. Und wir stellen eben fest, dass es für diese Endgeräte keine hinreichenden Schutzmöglichkeiten gibt, wenn der Anbieter selbst nicht das vorsieht. Auch derjenige, der das Betriebssystem zu verantworten hat. Und deswegen begrüßen wir als KJM, dass immer mehr Anbieterinnen die Möglichkeiten nutzen, über Altersverifikationssysteme und geschlossene Systeme. Kann einige Beispiele nennen, tue das mit Blick auf Schleichwerbung nicht, aber es gibt sowohl bedeutende Anbieter, überwiegend von Rundfunkangeboten, aber auch Telemedienangeboten, gibt es viele, auch Spieleanbieter, die in ihrem System Jugendschutz, Kinder-Jugendschutzmodule implementiert haben, die bei der Installation abfragen, wer benutzt das Gerät, bestimmte Konten dann bestimmten NutzerInnen zuordnet, sodass man einigermaßen sicher sein kann, dass tatsächlich bestimmte Inhalte dann von Kindern abgerufen werden und andere Inhalte dann blockiert sind. Das sind Systeme, von denen wir glauben, dass sie einen sehr wichtigen Beitrag leisten und zugleich machen sich die Länder aktuell natürlich Gedanken, wie können sie auch weiteren Schutz gewährleisten. Technischer Kinder- und Jugendmedienschutz ist ganz sicher nicht die alleinige Antwort auf einen guten Kinder- und Jugendmedienschutz. Es ist aber vor dem Hintergrund der Vielfalt der Inhalte, der Vielfalt der AnbieterInnen, der Vielfalt der Möglichkeiten, Inhalte zu konsumieren, allüberall ein sehr gutes Instrument, auf das wir weitersetzen.
Herr Eumann, das ist ja tatsächlich nicht eindimensional zu betrachten, dieses System des technischen Jugendmedienschutzes, die Anbieter, die Angebote, die sind ja nicht zwingend alle hier aus Rheinland-Pfalz, aus Thüringen. Es sind ganz oft europäische oder auch außereuropäische Inhalte oder Anbieter, mit denen wir umgehen müssen. Unsere deutschen Kunden, sage ich mal, müssen sich an strenges Recht halten und wir setzen es auch durch. Kein Wunder, dass der ein oder andere versucht ist, vielleicht von Malta aus seine Angebote weiter zu verbreiten. Seit Sie die KJM unter Ihrer Führung haben, nehmen wir doch sehr wahr, dass sich die Versuche oder die Bemühungen verstärken, auch ausländische Angebote, wenn sie hier in Deutschland effektiv sind und ihre Folgen haben, auch zu verfolgen und dagegen vorzugehen. Wie kommt das? Warum jetzt gerade Europa und wie geht denn das?
Ich habe vorhin schon betont, dass Rechtsdurchsetzung natürlich für eine Medienaufsicht ein ganz wichtiges Prinzip ist. Also es hilft uns ja wenig, wenn wir zwar das Recht auf unserer Seite haben, aber keine Möglichkeit, das Recht auch durchzusetzen. Und gerade bei dem Schutz von Kindern und Jugendlichen geht es bei der Rechtsdurchsetzung um ein Rechtsgut mit Verfassungsrang, denn es ist unser verfassungsrechtlicher Auftrag, Kinder und Jugendlichen ein sicheres Aufwachsen zu ermöglichen. Und das gilt auch für ein sicheres Aufwachsen in einer digitalen Welt. Und dann hilft es ja nicht, wenn man feststellt, dass zwar die Angebote, die hier dann schrankenlos über das Netz verbreitet werden, die sich an ein deutschsprachiges Publikum richtet, die mit deutschsprachigen Elementen arbeitet, beispielsweise auf einer Insel in Zypern zu Hause sind und sagen, hier gilt zypriotisches Recht, hier gilt das Herkunftslandsprinzip innerhalb der AVMS Directive und was der deutsche Jugendmedienschutzstaatsvertrag mit meinem Angebot zu tun hat, das interessiert mich gar nicht. So einfach ist es dann doch nicht. Ich habe vorhin schon beschrieben, dass natürlich übers Netz verbreitete Inhalte an keiner nationalen Grenze Halt machen. Und deswegen sind wir gefordert, Recht durchzusetzen. Und das Interessante ist, dass es gar nichts Neues hat sich aber in der AVMS, in der Neufassung nochmal sagen, herauskristallisiert, dass selbstverständlich das Unionsrecht, also das Recht, was innerhalb der Europäischen Gemeinschaft gilt, das Sitzlandsprinzip oder das sogenannte Herkunftslandsprinzip für einen Grundpfeiler hält, aber auch hier Ausnahmen vorsieht, nämlich Ausnahmen vorsieht im Bereich des Kinder- und Jugendmedienschutzes, dass nämlich hier dann nationales Recht greifen kann, wenn in dem Falle von Kinder- und Jugendmedienschutz das Mitgliedsland Deutschland der Überzeugung ist, dass die Regelungen nicht ausreichen. Und bei den Fällen, die wir gerade hier verfolgen, geht es tatsächlich um Anbieter von Pornografie. Pornografie gehört zu den relativ unzulässigen Inhalten. Das heißt, Pornografie darf man verbreiten, allerdings ausschließlich in geschlossenen BenutzerInnengruppen. Und die Angebote, die wir ins Visier genommen haben, tun genau das nicht. Das heißt, es ist sozusagen von Kikaninchen ein Klick entfernt und man kann alle denkbaren Formen von Pornografie konsumieren, unabhängig vom Alter. Das ist in Deutschland illegal und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, diese Anbieter aufzusuchen. Das ist in der Tat ein langwieriges und auch mühsames Verfahren. Ich will es sozusagen im Steno erklären. Wir schreiben sozusagen die nationale Medienregulierungsbehörde an, weisen sie darauf hin, dass dort in dem entsprechenden Land ein Angebot verbreitet wird, das an deutsches Publikum adressiert ist und gegen den JMSTV verstößt. Wenn die Medienaufsichtsbehörde des Landes dann von selbst aktiv wird, ist sozusagen unsere Tätigkeit getan, tut sie das nicht und signalisiert sie uns, wir verfolgen das nicht, aber ihr dürft gerne weiterverfolgen, dann wenden wir uns direkt an den Inhalteanbieter, den Content Provider. Das ist natürlich mit Blick auf Zustellung alles nicht ganz einfach. Reagiert der Content Provider darauf nicht, dann ist im Jugendmedienschutzvertrag die nächste Stufe vorgesehen, dass wir den Host Provider kontaktieren. Der Host Provider ist derjenige, der die Inhalte sozusagen hochlädt, zur Verfügung stellt, und sollte auch der Host-Provider auf unsere Maßnahmen nicht reagieren, dann sieht der JMSTV übrigens seit 20 Jahren das Instrument vor, dass wir den Access-Provider auffordern, die Verbreitung dieser Inhalte einzustellen. Wir sind in einem Falle jetzt sozusagen bei dem Verfahren eines Host-Providers. Drei andere Fälle sind gerade gerichtsanhängig. Da bleibt es abzuwarten, wie das zuständige Gericht in Düsseldorf entscheidet. Das ist ein langwieriger Weg. Wir informieren zeitgleich die Europäische Kommission. Wir informieren selbstverständlich die zuständigen Staatskanzleien in der Bundesrepublik Deutschland, in den Ländern und wir informieren auch das Bundeskanzleramt in der koordinierenden Funktion und fühlen uns sozusagen dem JMSTV rechtlich verbunden und wollen deutlich machen, auch durch diese Verfahren, dass wir nicht sagen Halt machen. Genauso wie die Anbieter nicht vor Grenzen Halt machen, machen wir eben auch nicht Halt vor Grenzen, wenn es darum geht, unseren gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, Kinder und Jugendliche vor sie in ihrer Entwicklung gefährdende oder beeinträchtigende Inhalte zu schützen.
In dem Zusammenhang gibt es ja noch ein ganz großes Thema, was vielleicht gar nicht nur Kinder und Jugendliche betrifft, aber jetzt gerade seit Beginn der Corona-Pandemie, aber auch schon vorher, Sie haben es vorhin kurz angesprochen, sind Desinformation und Verschwörungstheorien im Netz ein großes Problem. Und seit dieser Pandemie kursiert ja noch viel mehr im Netz, was Verschwörungserzählungen oder Fake News zuzuordnen ist, Geschichten um das Virus, um staatliche Gegenmaßnahmen. Wir kennen es leider. Sie haben dieses Phänomen jetzt aufgenommen und haben eine Schwerpunktanalyse für die KJM dazu anfertigen lassen, mit dem Titel Alternative Medien und Influencer, sogar als Multiplikatoren von Hass, Desinformation und Verschwörungstheorien. Was waren denn da die wichtigsten Ergebnisse und was ziehen Sie für Schlussfolgerungen daraus für den Jugendmedienschutz?
Also zunächst ist das sagen eine wirklich sehr beeindruckende Gemeinschaftsarbeit nahezu aller Medienanstalten in Deutschland. Auch die TLM hat hier wirklich einen maßgeblichen Anteil an dem Gelingen dieser Schwerpunktanalyse, die in der Tat für uns wichtig ist, weil wir immer mehres im Blick haben müssen als KJM. Auf der einen Seite geht es natürlich um den Bereich der Indizierungen, darüber haben wir gesprochen, über die Verhinderung des Zugangs zu jugendgefährdenden und entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten mit bestimmten Maßnahmen. Und gleichzeitig gilt es uns natürlich auch darum, was sind weitere Gefahren, was sind Phänomene, die Kinder und Jugendliche ebenfalls berühren, negativ beeinflussen können. Und keine Frage, InfluencerInnen spielen beim Mediennutzungsverhalten, auch das wissen wir aus Kim und Jim, eine große Rolle, eine immer größer werdende Rolle. Manche InfluencerInnen haben eine sehr hohe Glaubwürdigkeit und deswegen haben sie durch diese hohe Glaubwürdigkeit natürlich auch eine hohe Verantwortung. Und wir haben sagen in dieser Schwerpunktanalyse in Erfahrung bringen müssen, dass auch diejenigen InfluencerInnen, die sich eher durch Desinformation und Verschwörungstheorien auszeichnen, eben eine hohe Reichweite haben. Inhalte werden oft geteilt und weiterverbreitet. Und Kinder und Jugendliche sind dann über Social-Media-Kanäle auf einmal mit Inhalten konfrontiert, die sie aufgrund ihrer Erfahrung eben nicht immer richtig einordnen können. Und wir wollten einfach diesem Phänomen in dieser Schwerpunktanalyse erstmal auf den Grund gehen und wir haben tatsächlich mehr als 700 relevante Online-Angebote von alternativen Medien und InfluencerInnen untersucht und bei über einem Drittel haben wir wenigstens einen Anfangsverdacht auf strafbare, jugendgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigte Inhalte festgestellt. Auffällig ist eine Häufung der Verdachtsfälle bei rechtsextremen und rechtspopulistischen Angeboten sowie bei Angeboten aus dem rechtsesoterischen Spektrum. Und was wir eben auch feststellen, und das ist auch ein Teil sozusagen offensichtlich der Strategie dieser InfluencerInnen, dass das Angebot der InfluencerInnen selbst augenscheinlich etwas weniger problematisch ist, aber immer noch so problematisch, dass sich daraus dann in den Kommentaren ein Diskurs ergibt, der immer extremer wird, immer mehr Verschwörungstheorien sozusagen kumuliert, Desinformation zusammenbringt und das sozusagen über die Mechanismen von Teilen eben dazu sagen auch eine enorme Reichweite entsteht und bewusst ob unbewusst eben nicht immer sofort diese Kommentare dann auch wieder gelöscht werden. Und hier dient uns die Schwerpunktanalyse vor allem dazu, mit AnbieterInnen ins Gespräch zu kommen, um einfach an die Verantwortung zu appellieren und überall da, wo wir tatsächlich Verstöße feststellen. Wir sind jetzt im Bereich der Anfangsverdacht. Das gilt wie immer die Unschuldsvermutung, werden wir auch diese Verstöße durchzusetzen versuchen.
Herr Eumann, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit, aber eine Frage brennt mir jetzt doch noch unter den Nägeln. Parallel zu all dem, was Sie jetzt beschrieben haben und zu den vielen Fragen, die ich gar nicht gestellt habe, weil wir sie gar nicht in 20 Minuten unterbringen können, interessiert mich jetzt aber doch noch, was Sie in Ihrem neuen Buch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schreiben. Wie schreibt ein Direktor einer Landesmedienanstalt ein Buch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und was lernen wir daraus?
Also tatsächlich ist das ein Projekt, was mich schon seit vielen Jahren begleitet. Ich habe dazu auch gelegentlich schon Teilauszüge veröffentlicht. Um es sozusagen den ZuhörerInnen deutlich zu machen, meine Grundthese ist, wenn es ihn nicht gäbe, müsste man ihn erfinden, aber so wie er ist, kann er nicht bleiben. Ich schreibe an diesem Projekt, wie gesagt, schon einige Jahre und ich hoffe, dass ich irgendwann im Laufe der nächsten 2 Jahre auch dann zu einem Abschluss bringe. Bis dahin habe ich allerdings noch sagen, um nicht abzulenken, aber nur auf einen Fokus auf ein anderes Thema ganz kurz für mich noch zu richten, arbeite ich gerade an der zweiten Auflage eines etwas umfangreicheren Essays, den ich exakt vor 10 Jahren jetzt veröffentlicht habe, der den etwas reißerischen Titel trägt Journalismus am Abgrund. In diesem Essay habe ich mich sehr ausführlich mit der Frage der Finanzierung von Journalismus auseinandergesetzt und mich haben jetzt mehrere darauf aufmerksam gemacht, dass viele Dinge, die ich in diesem Essay vor jetzt 10 Jahren beschrieben habe, als mögliche Szenarien schneller eingetreten sind, als ich das jetzt vermutet habe. Also ein noch drastischer Rückgang der Auflagenhöhe bei regional- und nationalen Zeitungsverlagen, die Frage des Rückgangs von Werbeeinnahmen, wie finanzieren wir eigentlich in Zukunft Journalismus? Und natürlich kommt dann auch der öffentliche Rundfunk ins Spiel, der ja das Privileg der Finanzierung über den Haushaltsbeitrag ab. Und das war sozusagen diese These damals vor 10 Jahren sehr, sehr kontrovers hat machen lassen, war mein Vorschlag, dass wir aus dem Haushaltsbeitrag, damals noch Rundfunkbeitrag, eine Medienabgabe machen und mehr aus dieser Medienabgabe finanzieren. Übrigens auch mehr finanzieren die Aufgaben der Medienanstalten, die ja auch über einen sehr kleinen Anteil aus dem Haushaltsbeitrag finanziert werden. Und viele Dinge, die ich da auch sagen aufbereitet habe, mit Blick auf stiftungsfinanzierten Journalismus, mit Blick auf andere Finanzierungsformen, scheinen heute etwas akzeptierter zu sein, weil immer deutlicher wird, dass sozusagen das klassische Finanzierungsmodell außerhalb der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wenigstens volatil vielfach gefährdet ist. Und wie ich eingangs gesagt habe, ohne Journalismus gibt es keine Demokratie. Und ohne saubere Nachrichten gibt es auch keine Demokratie. Also sollte es uns als demokratische und solidarische Gesellschaft viel wert sein, dass wir Einordner haben über die Entwicklung unserer Zeit, dass wir ErzählerInnen haben über die Entwicklung unserer Zeit und dass wir BeobachterInnen haben, die uns die Gelegenheit geben, aus einer Vielfalt von Meinungen, Informationen, aus geprüften Quellen unser Weltbild zu entwickeln und unsere eigene Meinung zu bilden. Und das geht nur mit einem ausreichend finanzierten Journalismus.
Lieber Herr Dr. Eumann, ein besseres Schlusswort hätte man nicht formulieren können. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute mit mir unterhalten haben in unserem TLM-Podcast Medienvielfalt Thüringen über Fragen des Jugendschutzes und darüber hinaus. Ich sage danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge, in der ich mit dem Direktor der Landesmedienanstalt aus Hamburg und Schleswig-Holstein, Herrn Fuchs, über Facebook, Google und Co. und wie die Landesmedienanstalten die Aktivitäten der Intermediäre regulieren wollen, reden möchte. Mein Name ist Kirsten Kramer. Sie finden diesen Podcast zum Nachhören überall da, wo es guten Podcast gibt, unter anderem auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast und selbstverständlich auch auf unserer Homepage unter www.tlm.de. Tschüss und bis bald.